Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, ich grüße Sie hier im Publikum, live und an den Empfangsgeräten zu einer Sendung von der Frankfurter Buchmesse in Halle 3.1, da ist der Deutschlandfunk. Und wir sind umgeben von den neuesten Büchern, wir sind umgeben von der modernsten Technik und trotzdem werden wir jetzt ins Mittelalter reisen, in den kommenden 20 Minuten mit meinem Gast zu empfangen mit einem warmen Applaus, Frank Schätzing.
Schönen Dank, ich freue mich hier zu sein.
Und Sie hören, dass auch alle, die hier sitzen, sich freuen, dass Sie hier sind mit Ihrem Roman Helden. Das sind 1040 Seiten, die Sie geschrieben haben. Sie haben mehrere Jahre geschrieben. Und das Schöne an diesem Roman ist, wir können mit ihm auch nochmal zurückkehren an den Anfang Ihrer Karriere. Denn Sie sind vor ungefähr 20 Jahren weltbekannt geworden mit Der Schwarm.
Ziemlich genau vor 20
Jahren. Ziemlich genau vor 20 Jahren.
2004.
Inzwischen haben Sie über 7 Millionen Exemplare verkauft. Und
wenn Sie das sagen.
So habe ich es zumindest gelesen. Sie haben ja auch schon gesagt, Sie wissen das gar nicht mehr, wie viele das sind.
Nein, irgendwann ist es auch gar nicht so wichtig. Deswegen. Aber wenn Sie es sagen, dann glaube ich es Ihnen.
Und Sie haben aber schon viel früher geschrieben. Sie haben angefangen mit einem Debüt, das heißt Tod und Teufel. Das ist bereits Mitte der 90er Jahre erschienen und ist so etwas wie der Vorläufer dieses Buches Helden. Man muss es allerdings nicht gelesen haben, um den neuen Roman Helden zu verstehen. Wie erinnern Sie sich denn noch an den Anfang Ihrer Karriere und wie Sie da saßen und gesagt haben, ich fange jetzt an zu schreiben?
Also erstmal war das ja gar keine Karriere oder wurde eben nicht als solche empfunden, sondern ich habe tatsächlich in den 80er Jahren angefangen zu schreiben, weil ich einfach immer schreiben wollte. Und habe 3 bleischwere Science-Fiction-Romane geschrieben, die immer noch in der Schublade liegen. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, zu Recht, da sollten sie auch bleiben. Aber die habe ich damals munter an alle Verlage verschickt und dann bekam ich einen Stapel Absagen, der gesamtheitlich genauso hoch war wie diese 3 Bücher zusammen. Habe aber gedacht, du musst jetzt irgendwann was veröffentlichen, sonst wird das nichts mit der Schriftstellerei. Hatte aber zwischenzeitlich eine Werbeagentur mit 2 Freunden zusammen, die blühte und gedieh. Und habe den Traum aber nie aufgegeben, ein Buch zu schreiben. Bin dann, weil ich bei keinem anderen Verlag unterkam, zu Emons gegangen. Emons war damals unser Regionaldiamant, also ein Verlag, geführt von Heo Emons, der die brillante Idee hatte, Krimis in Köln spielen zu lassen. Der Kölner ist ja ein Nabelbewohner, das wurde also sehr gutiert, dass jetzt die ganzen Krimis, die ganzen Schandtaten in Kölner Kneipen, in den Kölner Straßen stattfinden. Und ich dachte, dann schreibe ich dem einfach einen Krimi. Und er sagte, ich habe Krimis ohne Ende, aber du kannst mir was für meine historische Reihe schreiben, die ist neu. Hast du nicht Lust, einen Mittelalterroman zu schreiben? Und ich dachte, klar, mache ich. Was hat Köln, was keine andere Stadt hat? Den Dom. Also habe ich Tod und Teufel geschrieben, so ist das Ganze ins Rollen gekommen. War aber eigentlich nur gedacht als ein einmaliger Ausflug, eine Fingerübung. Dass da so viel draus werden würde, habe ich natürlich nicht für möglich gehalten.
Tod und Teufel spielt im 13. Jahrhundert zu Beginn des Dombaus. Der erste Dombaumeister, Meister Gerhard, ist damals unter mysteriösen Umständen tatsächlich ums Leben gekommen. Bei uns in Köln, wir sind ja beide aus Köln, ist er natürlich lokal prominent. Es gibt auch eine Tapas-Bar, die nach ihm benannt ist. Dieser Dombaumeister kommt ums Leben und dieser Tod wird beobachtet von der Hauptfigur, die wir auch gleich noch mal in Helden kennenlernen werden, von Jakob dem Fuchs. So eine Mischung aus dem Erik und dem Parsival. Was ist das für eine Figur, dieser Jakob?
Sagten Sie gerade eine Mischung aus Derek und Parsifal?
Genau, aus Derek und Parsifal oder aus Erik und Parsival.
Erik, ich habe Derek, ja, weil ich dachte Horst Tappert.
Man könnte davon ausgehen, weil ich Wuppertaler bin, dass ich dann den Derek auch noch rein...
Ja. Verstehe. Erik Rode. Richtig. Also Jakob folgt eigentlich einem klassischen Thriller-Topos, nämlich zur falschen Zeit am falschen Ort. Und er beobachtet diesen Mord an Meister Gerhard, der mich faszinierte, weil nach relativ kurzer Recherchezeit stieß ich auf diesen Dombaumeister. Und was ich toll fand, war, dass der diese Kirche, wie sie da heute steht, in einem Rutsch entworfen hat. Das muss man sich vorstellen, das ist ja ein gigantisches Bauwerk und man kann so ein Bauwerk nicht in Etappen bauen, sondern bei einer 5-schiffigen Kathedrale dieser Größe Ist das aus statischen Gründen erforderlich, dass man das in einem Rutsch zu Papier bringt? Für das 13. Jahrhundert natürlich eine titanische Leistung. Der fiel, wie Sie ja sagten, nach 12 Jahren Bauzeit vom Gerüsten. Ich dachte sofort, na, den hat einer gestoßen. Und damit war die Grundlage für den Thriller gelegt. Und alles andere hat sich dann ergeben. Ich habe einfach versucht, möglichst viel Eskalationspotenzial reinzupacken. Das ist ja was, was eigentlich nicht so der deutschen Seele entspricht. Wir sind ja eher Krimi verliebt. Das heißt, am Anfang gibt es eine Leiche und dann kommt ein Kommissar und bringt alles in Ordnung. Und nach 90 Minuten ist die Welt wieder in den Fugen. Ich mag es lieber umgekehrt. Alles ist normal und gut und sonnig und schön. Und dann passiert was und dann gerät alles immer mehr außer Kontrolle. Und so ist eben Tod und Teufel auch angelegt gewesen. Und ich habe es dann offen enden lassen. Also der Kriminalfall ist gelöst. Aber ich habe mich die ganzen Jahre über immer mal wieder gefragt, was ist das eigentlich aus deinen Figuren geworden? Hatte aber nie Lust, eine Fortsetzung zu schreiben. Und das änderte sich dann vor wenigen Jahren schlagartig.
Dieser Jakob, der Fuchs, er hat rote Haare, wird, glaube ich, deshalb der Fuchs genannt. Der taucht jetzt auf in dem neuen Roman. Wir sind ein bisschen später, wir sind in den 60er Jahren des 13. Jahrhunderts.
Es spielt 3 Jahre später. Tod und Teufel spielt 1260 und das spielt jetzt 1263.
Und er ist wieder in Problemen. Damit geht es nämlich los. Er hat ein Problem.
Natürlich.
Und ein riesiges. Natürlich. Das dürfen wir, glaube ich, verraten. Den Anfang dürfen wir verraten. Er gerät in einen Schiffsbruch. Was passiert diesem Jakob, dem Fuchs?
Na, ich wollte es zu Anfang direkt richtig krachen lassen. Wie gesagt, ich liebe die Eskalation. Ich habe mal spaßeshalber gesagt, wenn ein Deutscher Jurassic Park gedreht hätte, dann wäre der Gipfel der Eskalation gewesen, dass ein Saurier einen Forscher in die Wade beißt. Ich habe gerne, dass es am Anfang so richtig losgeht. Und was ich aber auch wollte, war in dieser ersten Szene direkt alles, was in dem Buch passiert und was das Buch ausmacht, zu vereinen. Also zum einen das funkelnde Splendide eines 13. Jahrhunderts, das so gar nichts zu tun hat mit dem freudlosen dunklen Mittelalter, das man uns in der Schule vermittelt hat, sondern da sind Handelsschiffe unterwegs, da sind große Handelsmissionen, der europäische Gedanke scheint auf, es gibt offenbar eine Handelsverbindung zwischen Köln und dem englischen Königreich, Höflinge treten auf. Also das alles ist eine große, funkelnde, prachtvolle Welt. Und in diese Welt bricht etwas Ultrabrutales ein, nämlich der Überfall auf das Schiff. Und dann wird es versenkt und die letzten Überlebenden kämpfen eben in den Fluten. Es klingt bereits auf, dass es sich hier offenbar um eine politische Mission handelt, bei der eine Tasche voller Gold eine Rolle spielt. Und es kommt ein mystisches Element mit herein, nämlich eine rätselhafte Figur an Bord dieses gegnerischen Schiffes, die mit geflügelten höllischen Kreaturen über die Besatzung herfällt. Alles das vollzieht sich in den ersten 30 Seiten und ist, wenn man so will, ein bisschen der Nukleus, aus dem dann die Geschichte entspringt.
Ihr erster Roman Tod und Teufel ist so etwas wie die Schöpfungsgeschichte des kölschen Klüngels, so könnte man es auch lesen. Helden ist nicht nur dicker, dieser Roman geht auch weiter auf. Er spielt zur Zeit des Zweiten Krieges der Barone, die beginnen in Großbritannien, in England, genauer gesagt, Entschuldigung. Und auch die Patrizier haben sich inzwischen durchgesetzt in Köln und doch droht bereits die Schlacht zu Worringen. Was war das für ein gesellschaftliches Klima, in dem sich dieser Jakob de Fuchs durchsetzen muss, der ja eigentlich ein Tagedieb war zunächst?
Ja, er war ein Streuner, ein Tagedieb, einer, der mal als kleiner Junge die Ermordung seiner Eltern erlebt hat, ohne je zu erfahren, A, wer das war und B, ob er den Eltern noch hätte helfen können. Also er läuft mit so einem Schuldkomplex durch die Welt. Und was war das für eine Zeit? Man muss sie gesamtheitlich betrachten, es war eine Zeit gewaltiger Umbrüche. Das fand ich am spannendsten bei der Recherche. Ich musste ja nochmal komplett neu recherchieren. Tod und Teufel ist ein Roman über eine Stadt des 13. Jahrhunderts. Helden ist ein Roman über die ganze Welt des 13. Jahrhunderts. Und stieß auf Dinge, die mich kolossal verblüfften. Beispielsweise die Erfindung der Geldwirtschaft. Man hat ja bis dahin vorher eine Naturalienwirtschaft betrieben. Das heißt, Schwein gegen Schwert, Wolle gegen Wein. Und plötzlich kam in großen Mengen billiges Geld in Umlauf. In Italien blühte das Bankenwesen. Alles, was wir heute kennen, vom Kontokorrentkredit über das Warentermingeschäft, den Lombardsatz, alles wird zu dieser Zeit erfunden. Und diese Erfindung des Geldes als einmal ein Wundermittel, in dem sich unfassbare Möglichkeiten verbargen, das Leben der Menschen zu verbessern und das aber zum Teil natürlich auch eine, wie man schon sah, eine starke Waffe war, die über das Schicksal ganzer Reiche entschied. Das veränderte die Welt kolossal. Es gab neue Glaubensvorstellungen, dass eben der Mensch frei ist, zu forschen, zu handeln, auch mit Gott zu debattieren. Das alles schuf eine Atmosphäre des Aufbruchs, aber auch eine Atmosphäre des Übergangs. Und in einer Atmosphäre des Übergangs passieren natürlich auch die abenteuerlichsten Dinge.
Und all dies, was Sie gerade anspielen, kommt ja auch im Roman vor. Also auch die Frage, wie stehe ich zu Gott? Gibt es überhaupt einen Gott? Ist eine der großen Fragen. Wir wollen nicht verraten, warum es da diesen Batzen Gold gibt, denn diese Frage trägt ja auch durch das ganze Buch. Was war aber bei Ihnen das auslösende Moment dafür, diesen Roman zu schreiben, Helden? Also Sie haben gesagt, Sie wollten es eigentlich nicht fortführen unbedingt haben, jetzt zwei Teile einer Trilogie, es wird auch einen dritten Teil geben. Was war denn dieses auslösende Moment, dass Sie gesagt haben, jetzt schreibe ich weiter? War das eine Szene oder war das etwas, was Sie irgendwo gesehen haben, als Sie am Kölner Dom vorbeigegangen sind? Was war das?
Nein, das ist meine Duscheschuld. Tatsächlich bin ich ein begeisterter Duscher und verbringe da auch relativ viel Zeit drunter, einfach um aufzuwachen. Ich bin ein Nachtarbeiter, ich bin sehr lange nachtaktiv und morgens brauche ich eine Weile. Und so sind einige meiner besten Ideen aus der Dusche getropft. Und eines Morgens vor einigen Jahren stand ich da drunter und dachte über einen Science-Fiction-Roman nach in meinem noch relativ leeren, tauben Kopf. Und der entwickelte sich auch ganz schön. Ich kam aber nicht weiter. Im selben Moment merkte ich aber, dass die Prämisse dieses Science-Fiction-Romans sich hervorragend eignen würde, Toten Teufel fortzuerzählen. Etwas, was ich immer kategorisch ausgeschlossen hatte. Ich habe auch immer gesagt, es wird zum Schwarm keine Fortsetzung geben. Aber das machte so viel Sinn und ich rannte dagegen an und die Dusche bestand darauf, dass ich diese Fortsetzung schreibe. Naja, und so ist das Ganze passiert. Ich musste dann allerdings in Toten Teufel eine bestimmte Stelle nachlesen. Alles hing daran, ob ich in einer Schilderung eine Information weggelassen hatte oder nicht. Hätte ich sie gegeben, diese Information, hätte die Idee nicht funktioniert. Ich blätterte also nach und stellte fest, die Information fehlte. Und aus dieser kleinen Leerstelle entwickelte sich ein komplettes neues erzählerisches Universum.
Sie schreiben ja auch im Nachwort, es gibt ein Nachwort zu Helden, dass Science-Fiction-Romane und historische Romane in bestimmten Punkten ähnlich sind. Worin besteht denn diese Ähnlichkeit?
Es sind zwei Seiten derselben Medaille. Es ist so, dass wir haben ja nur einen einzigen Moment, in dem wir physisch existieren können. Das ist das Jetzt, das ist die Gegenwart, die übrigens jetzt schon wieder die Gegenwart von eben war. Weil wir sind schon im nächsten Jetzt. Und alles andere ist Spekulation. Natürlich können wir sagen, wir greifen auf unsere gemachten Erfahrungen zurück. Aber jeder Psychologe wird uns erklären, dass wir, je weiter unsere Vergangenheit entrückt, wir sie umso mehr fiktionalisieren. Das heißt, wir erfinden auch unser vergangenes Leben immer wieder neu. Und insofern ist ein historischer Roman nichts anderes als die Überlegung auf der Basis gesicherter Fakten, wie es möglicherweise war. Und ein Science-Fiction-Roman ist auf der Basis gesicherter Fakten die Überlegung, wie es möglicherweise wird. In beiden Fällen befinden wir uns im Spekulativen. Und in beiden Fällen befinden wir uns in Welten und Zeiten, in denen Menschen anders denken und urteilen und werten als wir jetzt gerade. Wir sind verhaftet in unserem moralischen Kanon. Wir werten aus unseren gemachten Erfahrungen heraus. Aber ebenso wie es fast unmöglich ist, in den Kopf eines Menschen des, sagen wir mal, dritten oder vierten Jahrtausends zu schlüpfen, ebenso schwierig ist es, wie ein Mensch des 13. Jahrhunderts zu denken und zu empfinden. Und das ist die große Herausforderung für einen historischen Roman, sich des Wertens zu enthalten und zu sagen, ich schildere jetzt einfach so, wie die möglicherweise gedacht und gehandelt haben und enthalte mich jeglicher Wertung. Und wenn ich das schaffe, einigermaßen schaffe, dann habe ich eine Chance, tatsächlich authentisch in diese Zeit zu reisen und aus der Sicht der Menschen von damals zu schildern.
Wir wissen nicht, wie es damals war, aber wir wissen es besser als zu der Zeit, als Sie Tod und Teufel geschrieben haben. Es gibt ja jetzt auch die große Stadtgeschichte im Greven Verlag. Als Kölner darf man sie, glaube ich, einmal nennen. Und Sie haben bestimmt auch nachrecherchiert, oder nicht nur bestimmt. Es gibt da hinten einen Anhang. Sie haben sehr viel nachrecherchiert. Welches neue Wissen über Köln im Mittelalter haben Sie denn seit Tod und Teufel dazu bekommen? Was hat Sie vielleicht auch selber überrascht?
Bei Köln hat sich nichts geändert, weil natürlich hatte ich zu der Zeit die Kölner Geschichte in- und auswendig studiert und übrigens auch über die 1260 hinaus, wo das Buch spielte, bis zur Schlacht von Worringen. Also was ich auch wusste war, dass der eigentliche Befreiungsschlag in Köln war gar nicht die Schlacht von Worringen. Wir wollten ja eigentlich immer unsere Landesherren loswerden, unsere Erzbischöfe, der Kölner in seinem Freiheitswillen tun lassen zu können, was er will. Hat ja lange schon daran gearbeitet. Und 1262 gibt es eine Schlacht um den Bayernturm in Köln, die da entbrennt. Die wird im Buch auch geschildert. Und da hat ein Erzbischof versucht, die Kölner unter seine Knute zu zwingen, indem er sich mit einem Trick die Stadtschlüssel hat aushändigen lassen, hat sich mit seinen Truppen Einlass verschafft, hat begonnen, die Stadtmauer auszubauen und die beiden Wehrtürme an den äußeren Ecken der Stadtmauer, an den rheinwärts gelegenen Ecken. Und das hat er getan, um die Kölner zu bezwingen. Also er hat so Zwingbogen gegen die eigene Bevölkerung ausgebaut. Und alle bis dahin verfeindeten Fraktionen in Köln haben daraufhin gesagt, nee, das geht nicht. Und er hat das Schlimmste, was er gemacht hat, er hat den Kölnern gesagt, und ich will euren Bierpfennig haben. Also die in Köln erhobene Steuer auf das Bier. Und er wollte das Brauen einschränken und den Kölnern ihr Kölsch zu verbieten, das Brauen einzuschränken. Wenn es irgendwas gibt, was uns eint, dann ist es das Kölsch. Also haben wir uns alle zusammengetan und den Kerl wieder rausgeschmissen. Das war der eigentliche Befreiungsschlag in Köln. Das wusste ich alles schon. Aber was ich nicht wusste, war, was im Rest der Welt zu der Zeit passiert ist. Dass es eine große Revolution in England gab, in der es darum ging, den König nicht direkt zu entmachten, also vom Thron zu werfen, aber seine Funktion auf eine rein repräsentative zurechtzustutzen und im Prinzip das House of Commons zu erfinden. Also eine Vertretung aus Adligen, Klerus, Bürgern und Bauern, die zusammen über die Geschicke des Reiches entscheiden sollen. Ich wusste nicht, dass das Bankenwesen in Italien erfunden worden war, dass der Welthandel erfunden worden ist und im Prinzip ein junges Europa das Licht der Welt erblickte, das natürlich auch sofort antagonistische Kräfte auf den Plan rief, sodass wir da auch die Geburtsstunde des modernen Populismus erleben. All das war mir neu, war so spannend, dass ich gedacht habe, das musst du jetzt aufschreiben.
Es ist auch wieder, Sie merken es, es ist komplex. Und diese Komplexität in einen Roman zu zwingen, den man auch als Nicht-Kölner vor allen Dingen gerne lesen möchte und auch möglicherweise als Nicht-Europäer, denn es steckt ja tatsächlich nicht die ganze, aber doch die ganze bekannte europäische Welt in diesem Roman zu jener Zeit. Dafür nutzen Sie Tricks, dafür sind Sie auch bekannt. Deshalb haben Sie diesen Erfolg. Sie schreiben filmisch, Sie arbeiten viel mit Dialogen, Cliffhanger spielen bei Ihnen eine Rolle. Sie haben Ihre Technik ja sehr, sehr gut drauf. Welche Bedeutung hat also das Filmische für Ihr Schreiben?
Eine ganz große, einfach darum, weil ich meine Stoffe immer direkt auch verfilmt sehe, von meinem geistigen Auge und eigentlich meinen inneren Film abschreibe. Und ich bin ja auch Thriller-Autor und bleibe Thriller-Autor. Das heißt, bei allem, das ist ein Hybrid aus verschiedenen Genres, dieses Buch, absolut. Aber vor allen Dingen muss es spannend sein. Man muss Lust haben, die Seite umzublättern. Man will wissen, wie es weitergeht. Wenn ich es nicht schaffe, dass die Leute morgens um zwei sagen, ich lese jetzt trotzdem noch ein Kapitel, obwohl ich hundemüde bin, dann habe ich was falsch gemacht. Insofern ist das Filmische und der Thriller stehen immer im Vordergrund und alles andere folgt diesem Genre.
Wir gehen in die letzte Minute dieser Sendung, Herr Schätzing. Ich habe noch eine Frage, die mich wirklich interessiert. Sie haben Erfolg, großen Erfolg mit Ihren Büchern bisher gehabt. Warum schreiben Sie dennoch weiter?
Ja, warum habe ich Erfolg gehabt? Mit Sicherheit nicht, weil ich diese Bücher lustlos geschrieben hätte, sondern weil ich bin ein Triebtäter, ich bin manisch, ich lebe in diesen Welten, ich bin notorisch neugierig, ich will erzählen, erzählen, erzählen. Und das hat mit Geld verdienen und Erfolg auch nichts zu tun. Das ist einfach eine Sucht. Ich will neue Welten kennenlernen und ich werde auch nicht aufhören, nach neuen Welten zu forschen und es aufzuschreiben, bis ich nicht mehr kann.
Und diese Sucht nach Literatur, nach dem Schreiben führt auch zu einem Sucht, so des Lesens. Man liest süchtig Helden durch. Vielen Dank, Frank Schätzing, dass Sie hier zu Gast waren.
Danke Ihnen.
Bei uns hier im Büchermarkt auf der Frankfurter Buchmesse. Frank Schätzing mit seinem neuen Roman Helden erschienen bei Kiepenheuer und Witsch natürlich in Köln. 1040 Seiten kosten 36 €. Und an dieser Stelle meldet sich hier morgen um 16.10 Uhr mein Kollege Carsten Huck mit Die Mutter in ihren tiefen Schichten, zwei Töchterromane mit Marlen Hobrack und Caroline Peters. Im Deutschlandfunkprogramm geht es nun weiter mit Forschung aktuell nach den Nachrichten. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Jan Dresen.